Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Und ihr merkt schon, oder ihr merkt es noch nicht, aber ich sag's euch jetzt, ich sitze hier gerade alleine. Es ist nämlich ein bisschen was anderes dieses Jahr bei Undrafted. Und zwar ist uns aufgefallen, dass unsere Folgen immer extrem lang werden, wenn wir Mitte der Woche immer sowohl das vergangene Wochenende als auch das kommende besprechen. Deswegen haben wir uns dieses Jahr dazu entschlossen, das ein bisschen zu separieren und am Anfang der Woche euch eine Folge zu bringen, wo wir so ein bisschen Revue passieren lassen, was am Wochenende passiert ist. Und dann am Ende der Woche aufs kommende Wochenende blicken und da mit euch über unsere Highlight-Spiele sprechen werden. Das Ganze wird aber nicht klappen, dass wir uns zweimal die Woche sehen können, einfach auch aufgrund unserer beruflichen Tätigkeiten. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, dass das hier eine moderierte Folge wird. Dieses Prinzip kennt ihr noch aus der letzten Saison. Da haben wir das auch ein paar Mal machen müssen, leider. In dem Fall ist es jetzt auch die gewollte Idee, dass ich euch so ein bisschen durch diese Folge moderiere, auch meine eigenen Einschätzungen gebe und Finn und Tom kommen durch Einspieler zu Wort. Was habe ich die Folge jetzt mit euch vor? Wir wollen wieder mal unsere Awards vergeben für diese Saison. Das ist einmal der Brady Award und der Peterman Award. Wer in der NFL ein bisschen firm ist, kennt die beiden. Der Brady Award ist der Award für die beste Positivleistung, die uns aufgefallen ist. Und der Peterman ist der Award für die beste Negativleistung. Und wir werden das dann so machen, dass wir in unserer Insta-Story den Brady und den Peterman heute Nachmittag zur Wahl stellen. Und ihr könnt dann dort abstimmen, was euer Brady und euer Peterman ist. Und wir werden den dann in der nächsten Folge, die am Freitag oder Samstag kommen wird, werden wir euch die dann präsentieren, wer gewählt wurde. Der Link dazu ist in der Folgenbeschreibung zu unserem Social Media Account. Dann werden wir den ganz klassischen Spieltags-Recap machen, den ihr schon von uns kennt. Und ich habe noch ein kleines mini-neues Format mitgebracht, das nennt sich Tim's Takeaways. Was das ist, erkläre ich euch nachher. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum ersten Award, dem Negativ-Award, dem Peterman der Woche. Und den ersten Peterman der Woche präsentiert uns Tom.
Moin und willkommen zu Undrafted auch von mir. Und mein Peterman der Woche war eigentlich relativ schnell gesetzt. Also man hat von den Carolina Panthers nicht viel erwartet. Das müssen wir alle eigentlich genauso wissen und verstehen. Und dann kommen die da rein in Woche 1 und es sieht eigentlich noch genauso schlimm aus wie letzte Saison, wenn nicht sogar schlimmer. Das war das Problem. Wenn nicht sogar schlimmer. Also offensiv komplett ohne Konzept, defensiv genauso trash wie in der letzten Saison und das, obwohl man mit einer Addition wie Deontay Johnson eigentlich jemanden haben müsste, der auch gegen Isolations-Cornerbacks irgendwas auf die Beine stellen könnte. Deontay Johnson kommt am Ende auf 19 Yards bei 2 Receptions. Das ist nicht so nice, auch nicht für mein Fantasy-Team. Und generell Bryce Young 13 von 30 angebracht für 161 Yards mit 2 Interceptions und 4 Sacks. Also erstmal die O-Line von den Panthers hat kein gutes Spiel gemacht. Der Quarterback logischerweise nicht. Ich habe gerade gesagt, Deontay Johnson hat 2 Pässe gefangen. Ich glaube, der beste Passing Receiver von den Yards her war Adam Thielen mit 49. Dann Jonathan Mingo 40. LeJet 35. Puh, das sind keine guten Zahlen. Egal, also selbst wenn man das addiert, das ist nicht gut. Natürlich wird die Last da auf viele Schultern verteilt. Aber ja, so viele Pässe, wie die auch schon wieder nicht angekommen sind. Tut mir echt leid, ey. Und auch bei den Rushing Yards. Es sieht nicht deutlich besser aus. Miles Sanders, 5 Rushes, 22 Yards. Chuba Hubbard, 6 Rushes, 14 Yards. Mike Boone, 4 Rushes, 7 Yards. Bryce Young, 4 Rushes, 12 Yards. Also da hat man anscheinend seinen Running Back Nummer 1 auch noch nicht gefunden. Und ja, also die Offense der Panthers. Ich meine, die haben auch kaum den Ball gehabt. Und wenn du kaum den Ball hast, kannst du auch kaum scoren. Aber das, ey, es sah so schlimm aus, Leute. Es sah so schlimm aus. Und ja, über die Defense habe ich schon gesprochen. Schon wieder 47 Punkte zugelassen von den New Orleans Saints, die ganz sicher mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit nicht mal ansatzweise eine der besten Offenses der Liga auf dem Feld haben. Und wenn man mit dieser Offense nicht klarkommt, dann wird das wahrscheinlich schon wieder eine ganz, ganz lange Saison in Carolina.
Das war Toms Peterman der Woche und dann kommen wir zu Finn.
Ja, mein Peterman der Woche geht an die Tennessee Titans. Ich sitze jetzt hier lachend, eigentlich finde ich es nicht so witzig. Titans verlieren 24-17 gegen die Chicago Bears. Natürlich als Division-Kontrahent von den Bears, natürlich bin ich da jetzt nicht ganz so zufrieden mit. Vor allem, wenn man sich die Umstände der Niederlage von den Titans anguckt. 17-0 geführt, zur Halbzeit dann immer noch 17-3 geführt. Defensiv sah das Ganze sehr, sehr gut aus. Nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern das gesamte Spiel eigentlich über. Deswegen der Titans Defense, kann man nichts vorwerfen. Die muss man hier aus dem Case eigentlich so ein bisschen rausnehmen. Auch in der zweiten Halbzeit die Chicago Bears direkt erstmal mit einem Punt reingestartet. Und dann fing es aber an, dass man plötzlich die Bears ins Spiel wieder zurückgeholt hat. Durch einen geblockten Punt-Touchdown. Durch einen Fumble, der dann zum Field Goal für die Bears geführt hat. Durch einen Pick 6 von Will Levis, der komplett katastrophal war, wo der unter Druck sich nach außen wegbewegt hat. Den Ball irgendwie weggeflippt hat, à la Patrick Mahomes-Style. Allerdings völlig hirnrissig, direkt in die Arme von Tyrique Stevenson, der halt dann einfach nur noch für, keine Ahnung, 30, 40 Yards die Linie runterlaufen musste und Will Levis schon, während er noch quasi auf dem Boden lag, während der Ball noch in der Luft war, hat er sich auf seine Knie gesetzt, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gewusst, was da jetzt ihm blüht. Und das war einfach eine Niederlage, die auf jeden Fall so nicht sein muss, die so nicht passieren darf. Vor allem, wenn du natürlich 17-0 führst und insbesondere in der Division, die mit Ausnahme der Texans relativ ausgeglichen scheint, vielleicht dahinter. Und ist jetzt nicht so, dass die Titans nicht auch ziemlich viel Geld ausgegeben hätten und sich durchaus dann ja entsprechend auch was ausrechnen würden. So eine Niederlage darfst du halt dann einfach nicht kassieren. Zumal, wie schon angesprochen, die Defense ja eigentlich auch nichts zugelassen hat. Caleb Williams, auf den ja alle relativ gehypt waren, hat nicht mal 100 Yards zustande gebracht, hat gerade so über 50% Completion Percentage und hat in seinem allerersten Spiel noch ordentlich gestruggelt. Bringt dann halt nichts, wenn dein Quarterback, der jetzt im zweiten Jahr ist, dann im Grunde noch schlechter ist, weil er halt nicht nur keine offensive Produktion dir liefert, sondern dir eigentlich selber auch noch oben rein ins Bein schießt. Deswegen ist mein Peterman der Woche geht in diesem Fall an die Tennessee Titans.
So, jetzt möchte ich euch natürlich auch noch meinen Peterman der Woche präsentieren. Und mein Peterman der Woche ist Daniel Jones, der Quarterback der New York Giants. 6-28 Heimniederlage gegen die Minnesota Vikings und Sam Darnold. Grundsätzlich kannst du gegen Sam Darnold verlieren, aber ich bin der Meinung, nicht so desolat. Nur 22 von 42 Pässen angebracht für nur 186 Yards. Keiner der drei Red Zone Trips endete mit einem Touchdown. Er hatte diesen üblen Pick 6 in der zweiten Halbzeit. Und Pick 6 ist ein gutes Stichwort bei Daniel Jones, denn seit seiner Vertragsunterschrift für seinen neuen Mega-Vertrag letztes Jahr, über 3 Jahre, hat er mehr Pick 6s geworfen als Touchdowns. Und ich bin an dem Punkt, dass ich sage, wenn das jetzt noch 1-2 Wochen so weitergeht, dann sollten die Giants diese Saison ehrlicherweise aufgeben, zusehen, dass sie möglichst viele Spiele verlieren, einen hohen Draft-Pick kriegen und nächstes Jahr mit einem Rookie-Quarterback weitermachen. Weil so überzeugt mich Daniel Jones auf keinen Fall, da hilft auch der Bart nichts. Und ich würde sagen, Daniel Jones ist in meinen Augen ein verdienter Peterman der Woche. Und das waren jetzt unsere drei Negativ-Awards. Kommen wir zum Positiven. Fangen wir negativ an, enden wir positiv bei den Awards. Das ist unser Brady der Woche. Und den ersten Brady der Woche präsentiert euch jetzt Finn.
Mein Brady der Woche geht an Jordan Mason, Running Back von den 49ers. Ja, Spiel gegen die Jets. Ist jetzt ja auch noch gar nicht so lange her, war ja das Monday Night Game jetzt. Ja, hat großen Anteil daran gehabt, dass die Jets mit 32 zu 19 nach Hause geschickt worden sind. Mit 28 Carries für 147 Yards und einem Touchdown über den Boden. Ja gut, hat dann noch einen Catch über 5 Yards dazu bekommen. Der ist jetzt allerdings dann wahrscheinlich nicht der Rede wert. Ist ja relativ kurzfristig dann eingesprungen für Christian McCaffrey auf Running Back, wobei da die Frage aufzuwerfen ist, was heißt kurzfristig? Gab da auch noch nach dem Spiel ein paar Diskrepanzen in den Aussagen, würde ich es mal nennen. Jordan Mason hat da nämlich dann gesagt, dass er am Freitag herausgefunden hat, dass er schon spielt, während Kyle Shanahan dann darauf angesprochen, das Ganze geleugnet hat. Und das hat damit zu tun, dass es ja von der Liga auch Regularien gibt, wenn es darum geht zu melden, ob eben Spieler spielen können oder nicht. Und macht jetzt hier den Anschein, als wenn die 49ers dann verschwiegen hätten, dass Christian McCaffrey ausfallen wird. Bin ich mal gespannt, ob es da noch ein Nachspiel geben wird. Für die Leistung von Jordan Mace ist es natürlich aber unerheblich, weil 28 Carries, 147 Yards sind 5,3 im Schnitt, ist natürlich herausragend. Ist ein 2022 undrafted gegangener Running Back, der jetzt in seiner dritten Saison ist. Natürlich immer im Schatten von Christian McCaffrey gestanden hat in den letzten beiden Jahren, wo er jeweils 258 und 206 Yards zu verzeichnen hatte. Und ist natürlich jetzt auch ehrlicherweise die Frage, inwiefern in den kommenden Wochen er groß Einsätze sehen wird, wenn Christian McCaffrey dann wieder fit ist. Sicherlich hat er sich aber hier und da auch mal jetzt dann verdient, reinrotiert zu werden. Und die 49ers haben definitiv jetzt das Wissen, einen sehr, sehr guten Backup-Running Back zu haben, den du halt auch mal reinwerfen kannst, wenn McCaffrey vielleicht mal eine Pause braucht. Was vielleicht gar nicht mal so dumm ist, weil McCaffrey ja zuletzt oder in den letzten Jahren immer mal wieder auch Verletzungsprobleme gehabt hat. Und macht sicherlich Sinn, dann an der Stelle ja, vielleicht hier und da immer eine Pause zu gönnen. Mit Jordan Mason kannst du das offensichtlich dann jetzt auf jeden Fall tun. Und hat sich auf jeden Fall auch mal jetzt dann sicherlich in das Spotlight der gesamten Liga gestellt und das ist dann ja sicherlich auch nicht unerheblich. Deswegen mein goldener Brady geht an Jordan Mason.
So, und es geht direkt weiter. Wir hören den Brady von Tom.
Mein Brady der Woche geht an seinen Nachfolger Baker Mayfield. Und langjährige Zuhörer dieses Podcasts wissen, ich war noch nie ein Baker Mayfield-Fan und ich werde es wahrscheinlich nicht werden. Aber Baker Mayfield hat in den letzten 2 Jahren schon unglaublich gute Spiele gezeigt. Und eins davon war jetzt auch schon wieder unter der Woche oder am Wochenende jetzt heute Nacht. Mein Gott, vorletzte Nacht natürlich. War eins dabei. Und zwar legt Baker Mayfield 289 Yards bei 24 von 30 angekommenen Passversuchen auf mit 4 Touchdowns. Und das ist ein Quarterback-Ranking von Ranking-Rating von 146,4. Und natürlich muss man sagen, er führt damit auch sein Team zum Sieg, auch wenn es dann wahrscheinlich nicht nur an ihm gelegen hat. 37 Punkte zu 20 gegen die Washington Commanders. Die Washington Commanders sind natürlich jetzt nicht das Team to beat, muss man auch ganz klar sagen, aber die Washington Commanders haben einigermaßen solide ausgesehen. Und Baker Mayfield hat es echt gut gemacht, seine Receiver zu finden. Ich meine, Du hattest am Ende Chris Godwin mit 83 Reception Yards, Rashad White mit 75, Mike Evans mit 61. Und wenn das die drei Reliable Guys sind, die du immer anwerfen kannst, dann sieht das schon mal in der Offense gar nicht so schlecht aus. Ich meine, Mike Evans und Chris Godwin, weißt du immer, was du bekommst. Rashad White muss man natürlich aufpassen. Ich meine, wenn ein Running Back sehr viele Pässe auch bekommt, dann ist das als Dual Threat immer schon mal ziemlich gut. Und ja, ich finde, Rashad White hat da einen guten Job gemacht im Spiel, auch wenn die Rushing Yards jetzt nicht so gefallen sind, wie er das wahrscheinlich gerne gehabt hätte. Ich meine, wir reden hier zwar nur über den Award, und der geht natürlich an Baker Mayfield, aber man muss vielleicht auch ein bisschen drüber sprechen. Commanders Secondary sah jetzt nicht so gut aus, wollte ich nur nochmal eben jetzt am Ende reinwerfen. Dafür sah Jaden Daniels ziemlich solide aus und das Run Game hat mir sehr gut gefallen. Also mein Brady der Woche geht an Baker Mayfield. Hätte ich auch nicht gedacht.
Und jetzt komme ich noch mit meinem Brady der Woche. Passe ich irgendwie, dass der Award Brady der Woche heißt und ich hier die New England Patriots nominiere. Es war ein 16-10 Upset-Win am Ende gegen Joe Burrow und die Bengals, die auch nicht gut aussahen in dem Spiel. Das muss man auch dazu sagen. Es ist der erste Sieg mit neuem Head Coach Mayo. Und ich fand vor allem die Defense bockstark. Man hat nur 2 Red Zone Trips zugelassen, nur 4 von 11 Third Downs. 2 Fumbles recovered, also geforced und recovered, und nur 164 Yards Passspiel zugelassen. Die Offense war auch wenig überzeugend, muss man sagen, von den Patriots, aber mit dieser Defense-Leistung hat es am Ende gereicht. Und das ist auch so ein bisschen so ein Weg, den ich sehe, wie die Patriots dieses Jahr Spiele gewinnen, wenn sie eine sehr gute Defense-Leistung auf dem Platz zeigen. Und dass sie das können, haben sie uns hier heute gezeigt. Natürlich liegt es auch so ein bisschen an den Bengals, aber ich würde den New England Patriots da wirklich einen großen Anteil zuschreiben. Und deswegen mein Brady der Woche geht an die New England Patriots. Und ihr könnt jetzt kurz die Folge pausieren oder ihr macht es nach der Folge. Geht über den Link in der Folgenbeschreibung auf unserem Insta-Profil und könnt dort in der Story einfach bequem abstimmen. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst doch gerne auch ein Abo da. Wir kommen jetzt zum Spieltagsrecap. Blicken zurück auf die Spiele unserer drei Teams, der Green Bay Packers, der Minnesota Vikings und der Denver Broncos, so wie ihr das auch aus den letzten Jahren von uns kennt, zurück. Und wir machen das auch wie die letzten Jahre in chronologischer Reihenfolge. Deswegen fangen wir an mit dem Freitagnachtspiel, kann man sagen. Die Green Bay Packers in Brasilien gegen die Philadelphia Eagles. Und das Spiel wird euch natürlich zusammengefasst von Tom.
Mein Gott, hat das wehgetan am Ende. Anders kann ich es erstmal nicht einleiten. Es tut mir leid. Die Packers verlieren in Brasilien die Week 1 mit 29-34 gegen die Philadelphia Eagles. Ich glaube, ich muss das Spiel gar nicht so unbedingt runterbrechen. So, ich denke, viele haben das Spiel gesehen, die hier zugehören. Und ja, man muss ja direkt sagen, durch den Fumble der Eagles und durch die Interception, die Xavier McKinney gefangen hat natürlich. Jalen Hurts hat sie geworfen. Diesen Ball darf er natürlich niemals da hinwerfen, ist auch klar. Dass die Packers dann nur aus dem ersten Quarter mit 6-0 rausgehen, mit durch 2 Field Goals. Also, es war natürlich zu wenig. Ich war mit der Red Zone Offense zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht einverstanden. Aber ich wollte mich natürlich auch nicht beschweren, mit 6-0 da rauszugehen aus dem ersten Quarter. Hört sich natürlich erstmal super an. Wenn wir aufs zweite Quarter gucken, das fing natürlich echt gut an für die Eagles, weil ja dieses designte Play für einen Pass auf einen Running Back wie Saquon Barkley war überragend. Du hast es so hinbekommen, dass Linebacker Isaiah McDuffie dann der Man-to-Man-Gegenspieler war von einem arschschnellen Running Back. Und natürlich kann Jalen Hurts den Ball gut platzieren und Saquon Barkley dann zu seinem ersten Touchdown für die Eagles verhelfen. Das war ein super designtes Play. Man muss aber auch sagen, er war nicht nur als Passempfänger gut, sondern auch direkt danach halt als Rusher. Also Saquon Barkley, unglaubliches Spiel auf dem Boden abgeliefert. Und da kriege ich natürlich direkt wieder Bauchschmerzen aus der letzten Saison. Also die Rushing-Defense der Packers sah überhaupt nicht gut aus und eigentlich war es wie im letzten Jahr. Wenn da ein guter Running Back auf der anderen Seite des Feldes steht, dann hat man jetzt im ersten Gefühl erstmal Bauchschmerzen. Das ist einfach so. Und ja, Saquon Barkley hat genau das auch gezeigt. Sein Äquivalent auf der anderen Seite für gutes Play im zweiten Viertel, würde ich sagen, war natürlich Jaden Reed. Jaden Reed macht erstmal einen Touchdown mit einem Jet Sweep, der war wie aus dem Lehrbuch, unglaublich gut. Und dann natürlich noch der 70-Yard-Touchdown von Jaden Reed, den er bekommen hat von Jordan Love. Ich habe ja gesagt zu Tim, dass Jaden Reed meine Number One Option ist auf den Top Receiver der Packers. Und das scheint sich zumindest nach Woche 1 erstmal zu bewahrheiten. Muss natürlich aber noch nichts heißen. Dann müssen wir drüber sprechen, über den langen Touchdown von AJ Brown. Da sieht Jay Alexander überhaupt nicht gut aus. Ich fand auch trotz seiner Interception, die er ganz am Ende noch fängt, war das wirklich eins der schwächsten Spiele von Jay Alexander, die ich gesehen habe. Also Jay Alexander sah in diesem Spiel über die gesamte Zeit, ich würde sagen von Mitte ersten Quarter bis, ja, also im zweiten gar nicht, im dritten auch nicht, also eigentlich bis Mitte viertes Quarter sah Jay Alexander überhaupt nicht gut aus. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil eigentlich sollte er einer deiner besten Spieler in der Defense sein und auch einer der Eckpfeiler natürlich. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht von Dauer sein wird, weil dafür ist Jaden Reed, wollte ich schon sagen, Jay Alexander, eigentlich viel zu gut und viel zu erfahren. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das lange dauert. Ja, also am Ende verlieren die Packers natürlich auch noch Jordan Love. Jordan Love hat sich dabei verletzt, ist laut Ärzten, Insidern 4 bis 6 Wochen raus. Ja, ich habe letzte Woche noch scherzhaft darüber gesprochen, dass wir Malik Willis in der Hinterhand haben. Von ihm bin ich natürlich gar nicht überzeugt. Es gibt schon erste Reports, dass die Packers mit Ryan Tannehill gesprochen haben. Was ich davon halten soll, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist einfach Karma, weil ich meine Finn so gefrontet habe, dass Finn mit seinen Vikings eine scheiß Saison vor sich hat und ich nicht. Ja, das ist einfach Karma, glaube ich. Habe ich vielleicht verdient irgendwo. Tut mir leid für alle Packers-Fans. Was muss man noch sagen? Ich glaube, dass, wenn wir mal einfach noch eine Nachbetrachtung aufs Spiel gucken, Jordan Love sah trotzdem gut aus, auch wenn er jetzt verletzt ist. Josh Jacobs sah am Ende relativ solide aus. Emmanuel Wilson hatte gute Plays als Second Running Back. Christian Watson fängt am Ende auch noch einen Touchdown. Tucker Kraft hatte seine Momente, Musgrave hatte seine Momente. Die O-Line sah okay aus, fand ich. Die D-Line war nicht so gut. Und auch die Secondary war größtenteils in Ordnung. Wir hatten natürlich auch ein paar geile Plays von zum Beispiel Quay Walker, ein richtig nice Tackle. Ich habe schon angesprochen, Jay Alexander, Xavier McKinney mit 2 Interceptions. Dann Keyshawn Nixon hatte einen richtig nice Sack, der mir gut gefallen hat. Aber man muss auch sagen, 278 Passing Yards sind zu viel und dazu noch 109 Rushing Yards von Saquon Barkley. Der Typ hatte einfach einen Jetpack auf in dem Spiel. Und ja, es gab natürlich gute Momente und auch schlechte. Am Ende ist es ein ähnliches Spiel geworden, wie ich es eigentlich auch predicted hatte, dass es ein enges Spiel wird, wo am Ende die Eagles leicht die Oberhand haben. Ja, ist mir aber eigentlich am Ende alles scheißegal. Du musst jetzt gut durch die Zeit kommen ohne Jordan Love und ja, ob das klappt, das wage ich zu bezweifeln.
Und nachdem wir jetzt Toms Statement zur Niederlage und zur Verletzung von Jordan Love gehört haben, machen wir direkt weiter mit dem einzigen Gewinner unserer drei Teams am Wochenende, den Minnesota Vikings. Wir hatten es vorhin schon angedeutet, die haben bei den New York Giants gewonnen und wie Finn das Spiel erlebt hat, das erzählt ihr euch jetzt.
Ja, die Vikings gewinnen mit 28-6 gegen die New York Giants. Und ich glaube, das ist tatsächlich, seitdem wir den Podcast machen, das erste Mal, dass ich zu Recht behaupten kann, dass das ein Spiel von Vikings gewesen ist, wo ich im vierten Quarter irgendwie relativ tiefenentspannt da gesessen habe. Weil ansonsten wüsste ich nicht, wann das letzte Mal der Fall gewesen ist, dass ich da ohne gefühlten Nervenzusammenbruch ja, dem Ende des Spiels entgegengeblickt habe. Vikings haben eigentlich durchweg gut gespielt. Im allerersten Drive natürlich, wie schon in der vergangenen Saison, erstmal mit Fumble in die Saison reingestartet. Da habe ich gedacht, oje, was ist jetzt los? Aber abgesehen davon, eigentlich relativ souverän das Ganze runtergespielt, offensiv. Sam Darnold muss man natürlich hier als allererstes erwähnen. Mit einer ziemlich guten Performance. Geht am Ende mit über 200 Passing Yards raus, zwei Touchdowns, eine Interception. Wobei die Interception nicht zwingend auf seinen Mist geht, sondern da ist er ja in einer Buhwurfbewegung von Dexter Lawrence am Arm getroffen worden und dementsprechend ist der Ball dann ziemlich unkontrolliert 20, 30 Yards durch die Luft geflogen, ehe da einer von den Giants das Ding abgefangen hat. Und aus der Interception ist letztlich auch nichts geworden, weil dann die Defense von den Vikings wieder zur Stelle war. So wie im gesamten Spiel im Grunde. 6 Punkte nur zugelassen. Daniel Jones ja, mit zwei Interceptions. Einer davon Pick 6 von Andrew Van Ginkel, der ein herausragendes Debüt für die Vikings gefeiert hat. Ja, aber Giants Offensive komplett abgemeldet quasi. Da ging gar nichts und ja, nicht zuletzt auch ja jetzt dann einer der Gründe, weshalb die Giants schon relativ früh in der Saison als absoluter Kandidat für einen First Overall Pick angesehen werden. Natürlich ein bisschen harsch ausgedrückt. Aber man kann durchaus verstehen, wo es herkommt, weil Daniel Jones erneut sehr, sehr schlecht ausgesehen hat, offene Würfe verfehlt teilweise, mit Druck von den Vikings nicht gut umgegangen und ist halt jetzt dann die Frage, inwiefern oder wie viel von der Performance von Daniel Jones dadurch bedingt ist, dass er vielleicht einfach nicht mehr so ein guter Quarterback ist, wie viel vielleicht aber auch damit zu tun hat, dass die Vikings defensiv ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Kann man dann natürlich auch umdrehen von der sehr, sehr starken Vikings-Performance, wie viel davon ist auf sich selber zurückzuführen, dadurch, dass man wieder unter Brian Flores einen sehr, sehr aggressiven Gameplan ja, gecallt hat, oder wie viel auch damit zu tun hatte, dass Daniel Jones einfach ja, nicht das Gelb vom Ei ist. Vielleicht liegen wir irgendwo in der Mitte. Werden wir nächste Woche dann bei den Vikings gegen die 49ers herausfinden. Kann man schon mal vorne wegnehmen. Ja, aber ich habe eben Andrew Van Ginkel schon angesprochen. Ein Sack, ein Pick 6. Ja, sehr, sehr starkes Debüt. Dallas Turner hat seinen ersten Sack direkt im allerersten Spiel verzeichnen können, was mich sehr für ihn gefreut hat. Harrison Smith mit seiner 35. Career Interception. Und ja, stetig wieder Druck kreiert. Sehr, sehr viele interessante Looks auch da der Giants Offense gegenübergestellt. Deswegen da vollends zufrieden. Offensiv kann man vielleicht noch Aaron Jones erwähnen, der natürlich auch ein sehr, sehr gutes Debüt hatte mit 14 Carries für 94 Yards, 6,7 im Average. Am Ende, wo es dann relativ deutlich schon im vierten Quarter war, sind die Vikings gefühlt nur noch gerannt. Also nicht nur gefühlt, sondern glaube ich tatsächlich. Da waren schätzungsweise 15 Run-Plays hintereinander, um Aaron Jones dann irgendwie noch auf 100 Yards zu bekommen, was dann letztlich leider knapp nicht funktioniert hat. Aber wird man, glaube ich, verkraften können auf allen Ebenen. Ja, Justin Jefferson wieder einen Touchdown erzielt, sehr, sehr guten Catch gehabt. Im ersten Viertel müsste es noch gewesen sein, oder im zweiten, glaube ich, der auch dann, meine ich, den Touchdown eingeleitet hat. Über 44 Yards, auch sehr, sehr guter Deep Ball von Sam Darnold. Das, was man eigentlich auch das gesamte Trainingscamp über schon so gehört hat, dass die Connection über Deep Ball zwischen Sam Darnold und Jefferson auf jeden Fall funktioniert. Ja, bin mal gespannt, wie die Offense der Vikings in den nächsten Wochen performt. Man muss eigentlich auch sagen, dass die Giants, wenn die natürlich eine Stärke haben, eigentlich in der Defense vorzufinden ist, allen voran natürlich in der Defensive Line, mit Dexter Lawrence, Thibodeau, Brian Burns. Mit Ausnahme des allerersten offensiven Drives von den Vikings, wo es ja unter anderem eben den Fumble gab, aber davor schon auch ein Sack und ordentlich Druck generiert wurde, haben die Vikings eigentlich die Giants Defense komplett im Griff gehabt. Natürlich mit Ausnahme noch von der Interception, wo Dexter Lawrence dann auch seinen Anteil dann hatte. Aber ja, ich habe es in der Preview gesagt gehabt, dass ich mir eigentlich keine Sorgen mache bei den beiden Tackles gegen Kayvon Thibodeau und Brian Burns. Und das wurde so auch bestätigt. Darius Homer wieder mit einem sehr, sehr guten Spiel gehabt. Da ist Brian Burns und Thibodeau diesen größtenteils abgeprallt. Keine Chance gehabt. Und ja, deswegen Offensive top. Wo dann letztlich, als es relativ deutlich war, kam hier auch noch ein, zwei der Punts dazu. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt nicht der Rede wert so richtig, weil ja, man da auch irgendwie dann so nicht mehr das Gefühl hatte, dass da noch groß Druck auf dem Kessel ist, dass man da jetzt kein großes Risiko eingehen muss. Weil halt von den Giants auf der anderen Seite auch nichts kam und man nie das Gefühl hatte, dass es nochmal gefährlich werden könnte. Ja, das wär's, glaube ich, erstmal, was man an Worten zu den Vikings verlieren kann. Alles Blick auf die kommende Woche gegen die 49ers hören wir dann natürlich sicherlich in den kommenden Tagen, wenn wir uns zu Preview of Woche 2 zusammenfinden.
Und dann geht es jetzt weiter mit meinen Denver Broncos. Ja, am Ende steht eine 20-26 Niederlage bei den Seattle Seahawks. Fangen wir mal mit Bo Nix an. Das Erste, was ich dazu sagen möchte, auch an alle Broncos-Fans da draußen, bleibt ruhig, er ist ein Rookie. Ich habe mich auch blenden lassen, ein bisschen im Preseason-Hype, das gebe ich auch ehrlich zu. Aber das Spiel hat echt geerdet, es hat halt gezeigt, NFL-Tempo gegen eine wirklich gute Defense ist nochmal was völlig anderes. Bo wirkt an vielen Stellen sehr hektisch, überfordert. Und ich finde einfach, er wird seine Zeit brauchen, die sollte man ihm auch geben, bevor man das jetzt alles überbewertet und sagt, ja, alles schlecht und ja, wir müssen neuen QB draften. Nein, Rookie-Quarterbacks brauchen Zeit. Da waren gute Sachen dabei, da waren schlechte Sachen dabei, einige schlechte Sachen. Aber das ist auch gutes Tape, mit dem er lernen kann. Reden wir mal drüber. Kommen wir mal zum Spiel. Ich finde, es war ein schwieriger Einstand trotzdem für Bo Nix. Fand aber auch, dass er von Anfang an sehr im Stich gelassen wurde vom Laufspiel und seinen Passempfängern. Wir haben knapp nur unter 100 Rushing Yards im gesamten Spiel und nur 6 Yards After Catch von allen Receivern zusammen. Das kann einem Rookie Quarterback nur negativ schaden. Danach wollte er, es fand ich auch ein bisschen zu sehr, erzwingen und das hat halt auch zu vermeidbaren Turnovern geführt, zum Beispiel die eine Interception, die er da in der Triple Coverage wirft. Insgesamt ist es auch hart, als Rookie in seinem Debüt 42 Pässe werfen zu müssen. Da muss halt einfach mehr vom Laufspiel kommen. Ich mache da schon Peyton wenig Vorwurf. Das Laufspiel war halt komplett abgemeldet. Du musstest halt über den Pass gehen. Da muss viel mehr kommen. Was halt positiv war, war der letzte Drive. Den fand ich sehr ansehnlich, der Touchdown-Drive. Darauf kann man aufbauen. Das Ding hat uns halt auch nochmal in die Situation gebracht, also der Drive, dass wir das Spiel vielleicht sogar auch noch hätten gewinnen können. Das fand ich sehr gut, den Drive. Darauf muss man aufbauen, weitermachen. Und aus den Fehlern kann man übrigens auch was ziehen, denn man hat jetzt super Tape, wo man mal richtig gegen eine gute NFL-Defense analysieren kann. Von daher finde ich es gar nicht so schlecht, dass wir jetzt unsere ersten 2 Wochen gegen die Seahawks und gegen die Pittsburgh Steelers haben. Das sind 2 der besten Defenses dieses Jahr, würde ich sagen. In der Liga auf jeden Fall 2 Top 10 Defenses in meinen Augen. Und da wird Bo, glaube ich, strugglen gegen. Auch gegen die Steelers, schon mal vorgegriffen, wird er strugglen. Aber daraus kann man super viel ziehen und super viel lehren. Und da wird Sean Payton schon wissen, wie er mit seinem Rookie-Quarterback da umgehen muss. Die O-Line war übrigens auch Katastrophe, wie der Rest der Offense. Ich fand, Bo war ständig unter Druck. Und das hat auch weiter dazu geführt, dass er hektische Entscheidung treffen musste, muss man aber auch an der Stelle auch mal Props rausgeben an die Defense des Seattle Seahawks mit Neu-Head-Coach McDonald. Die haben das echt gut gemacht, das muss man auch mal sagen, aber unsere O-Line war auch echt katastrophal und auch da muss eine deutliche Leistungssteigerung in der Saison kommen. Wenn wir mal auf die Offense-Stats gucken, wir hatten 3 Turnover, nur 1 von 4 Drives in der Red Zone mit einem Touchdown abgeschlossen, nur 5 von 18 Third Downs. Aus diesen 31-28 Minuten Ballbesitz, die wir hatten, haben wir viel zu wenig rausgeholt. Ich finde, man kann halt sagen, es waren gebrauchter Tag und halt auch eine Lehrstunde für viele der jungen Spieler gegen eine gute Defense. Wen ich noch positiv rausstellen möchte aus unserer Offense ist Devon Vele, der Rookie Wide Receiver, 8 Catches bei 8 Targets für 39 Yards, davon 22 Yards after Catch. Das war ein gutes Debüt für einen Rookie. Hat gerade auch in der zweiten Halbzeit war der eine sehr sichere Anspielstation für Bo Nix. Als Late-Round-Pick kann sich das schon sehen lassen. Bin ich gespannt, was Devon Vele noch so bringen wird dieses Jahr. Kommen wir mal zu unserer Defense. Ich fand, die sah in Halbzeit 1 sehr gut aus. Man hatte 2 Safeties, die man erzielen konnte. 4 Punkte hat man damit erzielt fürs gesamte Team. Wo man aber auch ein Lob ans Punt-Team aussprechen muss. Man hatte in der ersten Halbzeit viel Druck auf Gino, hat mehrere Punts der Seahawks erzwungen. In Halbzeit 2 haben die Hawks dann adjusted auf das, was wir gut gemacht haben, sind umgeschwenkt zu mehr Lauf- und Passspiel über Running Back Kenneth Walker und Zach Charbonnet. Und das hat uns gekillt. Da kamen dann auch 2 Touchdowns. Da haben wir dann keine Antwort mehr drauf gefunden. Wenn man sich die Offense-Stats von Seattle anguckt, sind es 3 Touchdowns zu 2 Turnovern, 4 von 12 nur bei Third Downs auch, 19 First Downs und 304 Yards insgesamt. Also wie gesagt, unsere Defense hat eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. In Halbzeit 2 waren die Hawks dann einfach besser in diesem Duell und haben unsere Schwachstellen besser ausgenutzt, sind besser reingekommen. Und da hat man dann auch gesehen, dass es auch in der Defense noch große Lücken bei uns gibt, die es über die nächsten Jahre zu schließen gilt. Positiv ist mir aufgefallen, Jonathan Cooper, der Edge Rusher, 6 Tackles, 2 Sacks, 2 Tackle for Loss. Das war ganz gut. Ich habe so ein paar Erkenntnisse mir jetzt raus noch geschrieben aus diesem Spiel. Die erste ist, also zusätzlich zu der Erkenntnis schon zu Bo Nix, dass er Zeit braucht. Auf beiden Seiten des Balles fehlen uns aktuell die Playmaker, die wir mit Judy und Simmons verloren haben, was Sacks betrifft, was Turnover betrifft, Touchdowns. Allein schon explosive Plays auf beiden Seiten, das haben wir gerade einfach nicht. Es gibt Spieler, die das können, diesen Schritt gehen können, aber sie müssen es auch zeigen. Und wenn auf beiden Seiten des Balles da zu wenig kommt, muss man über die nächsten Jahre die wahrscheinlich hohen Draftpicks, die man bekommen wird, weil, sind wir mal ehrlich, viele Spiele werden wir mit diesem löchrigen Kader nicht gewinnen, die muss man da nutzen, um an Playmaker ranzukommen. Offensiv war es eine Lehrstunde, daraus kann man lernen und Bo Nix weiterentwickeln und auf den wenigen guten Sachen muss man aufbauen und die schlechten Sachen, aus denen muss man einfach lernen, wie gesagt. Die Defense hatte, das habe ich auch schon gesagt, eine sehr gute erste Halbzeit, eine okaye in der zweiten. Man muss halt einfach lernen, besser auf den Gegner zu reagieren, auch in der zweiten Halbzeit, wenn der adjusted, das hat halt nicht geklappt. Und man muss Playmaker gegen den Ball finden. Sonst, also wenn wir keine Turnover wirklich kreieren, wird es halt auch schwierig. Und am Ende kann man sagen, es ist eine verdiente Niederlage, aber insgesamt möchte ich auch sagen, dass viele der jungen Spieler gut gekämpft haben. Und dass die Seahawks auch ein gutes Team sind, das habe ich von Anfang an gesagt, dass das nicht unsere Kragenweite aktuell ist. Und ich kann mit solchen Niederlagen ehrlicherweise gut leben. Ich brauche aber auch noch ein bisschen mehr Flashes von den jungen Spielern. Dann kann ich mit diesen vielen Niederlagen, die kommen werden, auch gut leben. Das werden höchstwahrscheinlich, wird höchstwahrscheinlich ein hartes Jahr für alle Broncos-Fans und insgesamt auch ein hartes Jahr. Oder es könnten auch mehrere harte Jahre werden, bis Bo Nix seine Entwicklungsschritte gegangen ist, wenn er sie geht. Und auch die anderen Spieler ihre Entwicklungsschritte gegangen sind. Und das ist jetzt ein Weg, den man einfach zusammen gehen muss. Das hat das Spiel halt gezeigt. Da sind gute Sachen dabei, da ist auch viel Schlechtes dabei. Da ist auch viel Frust wahrscheinlich dabei. Aber man muss sich einfach diesen Weg jetzt zusammen gehen und gucken, wo man am Ende des Tunnels rauskommt. Und dann kann man entscheiden, ob es geklappt hat oder nicht. Kommen wir jetzt noch zu einem kleinen neuen Mini-Format, was ich noch eingeführt habe. Das sind Tims Takeaways. Einfach die Alliteration da noch mit eingebaut. Das sind einfach 3 Dinge in Kurzform, die ich aus diesem Wochenende noch mitnehme, abseits der Broncos, der Packers und der Vikings. Entschuldigung. Die ich noch mitnehme. Das sind jetzt auch teilweise Sachen, die ja natürlich auch auf der Straße liegen. Aber ich finde, gerade in Woche 1 ist es auch schwer, dazwischen den Zeilen viel rauszulesen. Die erste Sache ist, Deshaun Watson ist durch in meinen Augen. 24 von 45 Pässen nur angebracht, nur 169 Passing Yards, 1 Touchdown und nur 2 von 15 Third Downs und 2 Interceptions bei der 17-33 Niederlage zu Hause gegen die Dallas Cowboys. Für mich ist jetzt langsam der Moment erreicht, wo ich als Cleveland Browns stark darüber nachdenken würde, Jameis Winston Spielzeit zu geben. Auch wenn das finanziell hart wäre, sich dann auf Dauer von Deshaun Watson zu trennen, wegen diesem heftigen Vertrag. Aber in meinen Augen ist einfach die Zeit von Deshaun Watson in der NFL mehr oder weniger durch. Und jetzt hat er ja auch neben dem Platz wieder seine nächste Baustelle. Fällt mir nicht mehr viel zu ein. Dann was Positiveres, Saquon Barkley kann in meinen Augen, also nicht der MVP der gesamten NFL, aber für die Eagles der MVP dieses Jahr werden. Das war ein starkes Debüt in Brasilien, hat Tom auch drüber gesprochen. Er hatte 3 Total Touchdowns, 132 Scrimmage Yards. Man merkt einfach, dass Saquon da richtig aufgeht gerade, zumindest in Woche 1 in diesen verbesserten Umständen. O-Line, Quarterback, Coaching, Defense. Und wenn das so weitergeht, kann das richtig gut werden. Da habe ich richtig Bock auf Saquon in dieser Offense. Und ja, ich glaube, dass Saquon der Offense-Spieler neben Jalen Hurts für die Eagles werden wird dieses Jahr. Der dritte Takeaway, den ich habe aus Woche 1, auch wenn es sehr früh ist, aber die Panthers werden auch dieses Jahr wenig Siege einfahren. Das ist einfach meine Meinung nach dem Spiel. 10 zu 47 Niederlage in New Orleans. Und dazu möchte ich sagen, natürlich ist es ein bisschen obvious, dass die Panthers wenig gewinnen werden, aber ich glaube, der von ihnen und von den Fans erhoffte Sprung auf so 5, 6 Siege wird ehrlicherweise ausbleiben. Man hat 10 zu 47 ist man geklatscht worden von New Orleans. Young hatte nur 13 von 30 Pässen an den Mann gebracht für nur 161 Yards, kein Touchdown. Das Team hat insgesamt 3 Turnover verursacht. Er ist nur 1 von 10 bei Third Down, 58 Rushing Yards nur und mal wieder 4 Sacks, also Bryce Young kann einem auch irgendwie nur leid tun, aber ich habe das Gefühl, dass das in Carolina wieder mal ein Fundament ist, um wenig Siege einzufahren. Und dann bin ich gespannt auf die Reaktion von David Tepper, wenn man jetzt im dritten Jahr in Folge den First Overall Pick dann hat. Wobei man ja auch sagen musste, im ersten Jahr von diesen dreien hat man ihn sicher traded, im zweiten Jahr hatte man ihn sportlich, hat ihn aber verloren an Cleveland. Und das wäre jetzt Jahr 3, wo sie darauf zusteuern, ehrlicherweise. Auch wenig überraschend, aber ich finde, das Spiel hat das halt einfach bestätigt, deswegen wollte ich es hier nennen. Und damit sind wir am Ende dieser kleinen, aber fein moderierten Folge angelangt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das neue Format, könnt ihr uns auch da eure Meinungen gerne schreiben. Schaut gerne auf Insta vorbei, um abzustimmen für den Peterman und den Brady der Woche. Und sonst hören wir uns am Ende der Woche wieder mit einer Live-Folge, wo wir dann über die Spiele des Wochenendes reden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Eine schöne Woche, kommt gut durch. Am Ende der Woche ist wieder Football, denkt dran. Und das war's mit Undrafted, Leute. Haut rein. Ciao.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.